Geschaver Wolf macht heute Abend Fortsetzung mit seinen Bibelarbeiten zum Thema Esra. Es geht los mit Teil 1, Esra und die Sünde des Volkes. Und ich lese dazu aus Esra 9, die Verse 1 bis 15. Als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten: Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern, denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue der Weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Und um die Zeit des Abendopfers stand ich auf von meiner Selbstdemütigung, nachdem ich nochmals mein Kleid und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich ließ mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände zu dem Herrn, meinem Gott, aus. Und ich sprach: Mein Gott, ich schäme mich und ich scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis zum heutigen Tag. Und um unserer Sünden willen sind wir, unsere Könige, unsere Priester, der Gewalt der Könige der Länder preisgegeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft und der Plünderung und der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Er hat uns Gerettete übrig gelassen und uns einen Zeltpflock gegeben an seiner heiligen Stätte. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir, aber in unserer Knechtschaft hat unser Gott uns nicht verlassen, sondern er hat es gefügt, dass wir Gnade gefunden haben vor den Königen von Persien. Er hat uns Belebung geschenkt, das Haus unseres Gottes aufzurichten und seine Trümmerstätte wiederherzustellen. Er hat uns eine Schutzwehr in Juda und in Jerusalem gegeben. Und nun, unser Gott, was sollen wir nach all dem sagen? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast, indem du sprachst: Das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes Land, wegen der Befleckung der Völker der Länder, wegen ihrer Gräuel, mit denen sie es vom einen Ende bis zum anderen durch ihre Unreinheit erfüllt haben. So sollt ihr nun nicht eure Töchter ihren Söhnen geben und ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne nehmen. Und ihren Frieden und ihr Wohl sollt ihr bis in Ewigkeit nicht suchen, damit ihr stark werdet und das Gute des Landes esst und es auf eure Söhne vererbt bis in Ewigkeit. Und nach allem, was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienten und du uns eine solche Rettung gewährt hast, sollten wir da wieder deine Gebote aufheben und uns mit den Völkern dieser Gräuel verschwägern? Musst du da nicht gegen uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass kein Überrest und keine Rettung mehr bleiben? Herr Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind als Gerettete übrig geblieben, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich, vor dir zu bestehen. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, danke, dass wir dich in deinem Wort immer als den gnädigen Gott aufleuchten lassen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du gnädig bist, dass du gerecht bist, dass du heilig bist und dass uns das in deinem Wort immer wieder neu auch vor Augen geführt wird. Und danke, dass du dich immer wieder uns zuneigst, dass du uns nicht so tust, wie wir es verdienen, sondern dass du uns liebst und auch weil du uns kennst, dich immer wieder neu uns zuwendest in deiner großen Liebe und Gnade. Danke für diesen Abend, für die Stunde, die wir uns Zeit nehmen können, um auf dich und dein Wort zu hören. Ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, dein Wort aufzunehmen, dass du Geschaber Wolf Vollmacht und Kraft schenkst, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben möchtest. Rede du zu uns und wirke in uns. Hab Dank dafür. Amen.
Es ist ja jetzt schon wieder eine ganze Weile her, seit dem letzten Abschnitt aus dem Buch Esra, Kapitel 8. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei den meisten wird es wahrscheinlich so sein, Sie wissen gar nicht mehr, was haben wir denn beim letzten Mal gehört. Und manche von Ihnen sitzen hier und sagen, ich war noch gar nicht dabei. Also gilt auch heute wieder erst einmal kurz zurückschauen. Was ist denn bisher geschehen? Was haben wir denn in Esra gesehen, gehört? Was hat er uns schon mitgeteilt? Was haben wir von Esra selber schon mitbekommen? Und da wollen wir einsteigen. Also wir haben gesehen, als erstes, Esra kommt im Großteil seines Buches gar nicht vor. Die ersten 6 Kapitel von Esra ist Esra selber nicht dabei. Esra selber ist da nur in einer berichtenden Funktion am Werk. Wir lesen in Kapitel 7, wo dann Esra auftaucht, über ihn, dass er ein Schreiber war und dass er sehr nahe am König gearbeitet hat. Und deshalb hat er auch den Zugang zu den ganzen Archiven, den Urkunden, den Dokumenten und so weiter. Und deswegen sehen wir auch in Esra in den ersten Kapiteln ganz viele solcher Dokumente eingepflegt, eingearbeitet, Dokumente, Briefe etc., die er hier mit reinnimmt, um zu zeigen, was denn geschehen ist. Was ist sein Anliegen? Sein Anliegen ist, einen Bericht zu schreiben über die Zeit nach dem Exil, nach der babylonischen Gefangenschaft. Wie ging es denn mit dem Volk Gottes, mit dem Volk Israel jetzt weiter? Und so hat er diese ersten 6 Kapitel gebraucht, um die ersten 20 Jahre nach der babylonischen Gefangenschaft zu beschreiben. Dann haben wir eine zeitliche Lücke bis 558 vor Christus und da tritt Esra dann selber auf. Aber was hat Esra denn über diese erste Zeit beschrieben? Er hat uns beschrieben, wie ein Kyros aufgestanden ist. Ein Kyros, König von Persien, den Gott gebraucht hat, um sein Volk wieder zurückzuführen in ihr Land, zurück nach Jerusalem. Und er hat uns berichtet von einer kleinen Gruppe von Rückkehrern, die sich tatsächlich aufgemacht haben, um zurück nach Jerusalem zu gehen, um den Tempel aufzubauen, mit dieser Priorität als erstes Gott, als erstes der Dienst für Gott, deshalb als erstes der Tempel. Er berichtet uns davon, dass diese kleine Rückkehrergruppe tatsächlich in Kontinuität zu dem Volk Israel vor dem babylonischen Exil steht, dass es eine Kontinuität gibt im Volk Gottes, dass Gott nicht gesagt hat, ich suche mir jetzt ein neues Volk nach dem Exil, sondern er macht mit dem gleichen Volk weiter. Aber Esra berichtet uns auch davon, wie normal der Widerstand ist. Dass es nicht eine Besonderheit ist, dass da mal Widerstand aufkommt, sich welche gegen das Volk Gottes auflehnen, nein, sondern dass das die Normalität ist. Zu allen persischen Herrschern gab es diesen Widerstand und deshalb haben wir dann in Esra 4 diesen Exkurs, wo wir sagen, irgendwie passt das Ganze chronologisch nicht zusammen. Esra, hast du irgendwas durcheinander gebracht? Nein, Esra hat hier einen inhaltlichen Exkurs, nämlich er sagt, Widerstand ist normal. Und dann erzählt er uns aber auch, der Tempel ist tatsächlich fertig geworden. Der zweite Tempel wurde tatsächlich fertig gebaut und das, obwohl 18 Jahre dann direkt nach der Rückkehr nochmal Stillstand war. 18 Jahre, in denen gar nichts passiert ist, in denen das Volk selber dann wieder ihre Prioritäten verloren haben, Gott aus dem Blick verloren haben und wieder ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Bedürfnisse, ihr eigenes Häusle in den Blick genommen haben und das gebaut haben. Und dann kommt Esra in Kapitel 7 tatsächlich zurück. Esra 558 vor Christus und wir haben dann in Kapitel 7 seine Grundeinstellung gesehen, mit der er zurückgekommen ist. Seine Grundeinstellung war, ich will die Tora suchen, ich will die Tora tun und ich will die Tora lehren. Alle, die beim Bibelstundenstudienkurs die letzten Wochen dabei waren, wissen jetzt ganz genau, was mit der Tora gemeint ist. Im allumfassenden Sinn das Wort Gottes. Esra will das Wort Gottes erforschen, verstehen, danach leben und es an das Volk Gottes weitergeben. Und so kommt er dann nach Jerusalem zurück. Und dann haben wir beim letzten Mal noch diese Reisevorbereitung gesehen. Die Reise selber, die wird ja sehr kompakt in zwei Versen beschrieben. Der Rest des Kapitels geht um die Reisevorbereitung, wo deutlich wird, Esra, es ist wichtig, eine geistliche Reisevorbereitung zu machen, obwohl die Reise selber ja gar kein geistliches Anliegen ist. Und gleichzeitig aber auch, dass er die natürlichen Begabungen, weltliche Elemente, Methoden in geistliche Angelegenheiten mit reinnimmt, wo er sagt, das gehört beides zusammen, nicht nur Geistliches für Gott, sondern auch die natürlichen Gaben dürfen für Gott eingesetzt werden. Und gleichzeitig gehört natürlich auch der Glaube in die weltlichen Angelegenheiten mit rein. Und da sind wir dann jetzt in Kapitel 9 tatsächlich. Esra ist in Jerusalem. Und jetzt ist die Frage, was macht Esra denn in Jerusalem? Was macht er denn jetzt? Und das Buch ist ja noch nicht vorbei. Wir haben noch zwei Kapitel heute und beim nächsten Mal wollen wir dann den Abschluss machen. Aber was macht Esra denn jetzt? Und wenn Sie hoffen, jetzt haben wir noch ein großes Narrativ, eine große Geschichte, das bleibt hängen, das hat Esra gemacht, wie wir es dann bei Nehemia sehen mit dem Mauerbau, das bleibt hängen. Nehemia, Mauer, ganz klar, ist im Kopf drin, aber Esra, Fehlanzeige. Esra hat kein großes Narrativ, keine große Geschichte, die irgendwie hängen bleibt. Das, was wir noch von Esra hier übrig haben in seinem Buch, ist einfach eine Reaktion. Gar nicht, dass er aktiv irgendetwas tut, sondern wir werden das gleich sehen, da kommen welche zu ihm und dann reagiert er einfach nur. Esra hat keine große eigene Geschichte. Und so bleibt Esra doch unter den Personen, die eher unbekannt sind. Die eher so, man kennt den Namen, man kann ihn vielleicht so ungefähr nach dem Exil noch einordnen, aber dann mehr weiß man über Esra auch schon nicht, weil diese große Geschichte fehlt. Also, was macht Esra? Aber bevor wir einsteigen in das, worauf Esra jetzt reagiert, müssen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, denn wir haben zwischen Kapitel 8 und Kapitel 9 nochmal eine zeitliche Lücke. Das fällt uns gar nicht so auf, weil die Datumangaben gar nicht direkt da stehen, sondern die eine Datumsangabe steht in Kapitel 7, nämlich ziemlich am Anfang, dass es heißt, dass er am 1. des 5. Monats nach Jerusalem angekommen ist, nämlich in Kapitel 7, Vers 8. Er kam nach Jerusalem im 5. Monat, das war das im 7. Jahr des Königs, also und am 1. des Monats kam er dort hin. Und die zweite Datumangabe, die steht dann erst in Kapitel 10, da müssen wir dann auch quasi erstmal suchen, und zwar in Kapitel 10, Vers 9, da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin innerhalb von 3 Tagen nach Jerusalem. Es war der 9. Monat am 20. des Monats. Und das, was wir in Esra 9 haben, passiert eben quasi 3 Tage, bevor sie sich da versammelt haben. Also wir haben hier eine zeitliche Lücke von ungefähr 4,5 Monaten. Und die Frage ist, was macht Esra denn jetzt in dieser Zeit? Warum berichtet er uns da nichts? Jetzt kommt die Forschung und sagt, wir müssen hier ein bisschen eine Neusortierung vornehmen. Denn wer sich im Buch Nehemia auskennt, der weiß, da taucht ja Esra nochmal auf. Nehemia 8 bis 10, diese Kapitel, da haben wir dann Esra tatsächlich in seiner lehrenden Tätigkeit. Und dann sagen sie in der Forschung, wir müssen das jetzt nehmen und nach Esra 8 einfügen. Also dann Esra 8, dann kommt Nehemia 8 bis 10 und dann kommt Esra 9, weil da haben wir dann die lehrende Tätigkeit von Esra. Und auf diese lehrende Tätigkeit von Esra reagiert das Volk dann, wie wir es dann ab Kapitel 9 lesen. Das Problem dabei ist aber, in Nehemia 8 bis 10 ist Nehemia mit dabei. Nehemia kommt aber erst 13 Jahre nach Esra nach Jerusalem. Also die Lösung haut so nicht hin. Und deswegen müssen wir aber trotzdem den Einwand behalten. Es kann doch nicht sein, dass Esra 13 Jahre gewartet hat, bis er angefangen hat zu lehren. Denn das wäre ja die andere Folge, dass man sagt, okay, wenn er erst in Nehemia 8 anfängt zu lehren, 13 Jahre oder noch später, er kann doch nicht 13 Jahre gewartet haben, wenn seine Grundeinstellung ist, er will die Tora lehren. Und dieser Einwand ist tatsächlich berechtigt, Aber nur weil es nicht berichtet ist, heißt es nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Und das müssen wir immer im Kopf behalten, denn Esra wählt ja aus. Esra berichtet uns ja nicht alles, nicht jedes Detail, sondern er wählt aus, was er uns berichtet. Und er sagt, es ist nicht entscheidend, was in diesen 4,5 Monaten passiert ist. Und dann kommt noch ein zweites dazu. Esra war ja nicht als Privatperson hier unterwegs. Esra war nicht als Privatperson zurück nach Jerusalem gegangen, sondern im Auftrag des Königs. Und wie lautet denn sein Auftrag? Wir müssen nochmal zurück in Esra 7, Vers 25. Da hat Esra ja diesen Brief mitbekommen vom König. Und da heißt es am Ende, da sagt der König zu Esra: Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtsprecher ein, die dem ganzen Volk Recht sprechen sollen, das jenseits des Stromes ist. Allen, die die Gesetze deines Gottes kennen. Und wer sie nicht kennt, dem sollt ihr sie mitteilen. Esra hat die Verantwortung nicht nur für die, muss man ja sagen, kleine Provinz Juda. Das war ja sehr überschaubar von der Größe. Sondern er hat vom König die Aufgabe bekommen, das ganze Volk jenseits des Stroms, der Strom ist es der Euphrat, alles was jenseits des Stroms ist, da hat Esra jetzt Verantwortung bekommen, Richter und Rechtsprecher einzusetzen. Das heißt, Esra war nicht nur für Jerusalem gekommen. Esra hatte nicht nur Aufgaben in Jerusalem, sondern Esra war ziemlich viel unterwegs. Er war auch in den ganzen anderen größeren Städten da unterwegs, wo der König gesagt hat, das ist genauso deine Aufgabe. Da sollst du dich genauso darum kümmern. Nicht nur Jerusalem. Natürlich, das war sein Herzstück. Ganz klar. Aber die anderen Städte waren Teil seiner Jobbeschreibung. Und jetzt fragen wir, aber warum berichtet er uns denn davon nichts? Er hätte uns doch schreiben können, dass er da noch in diesen ganzen anderen Städten unterwegs ist. Und auch hier, Esras Fokus ist in dem ganzen Buch, wie geht die Geschichte Gottes mit seinem Volk weiter? Nicht, was ist in den anderen drumherum liegenden Völkern passiert, sondern wie geht es mit der Geschichte Gottes mit seinem Volk weiter? Und deswegen ist seine ganze Reisetätigkeit drumherum einfach rausgefallen. Weißt du, sagt, das ist nicht wichtig. Der Fokus ist Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und jetzt Kapitel 9. Was haben wir ab Kapitel 9? Wir müssen sagen, Kapitel 9 und Kapitel 10 gehört zusammen. Deswegen heute Teil 1, Teil 2 kommt dann im Juli. Beides hat mit der gleichen Thematik zu tun, mit einem unterschiedlichen Blickwinkel. Wollen wir darauf schauen und wir beginnen eben jetzt mit der ersten Seite, nämlich Kapitel 9. Was passiert? Hier heißt es, als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder abgesondert. Also hier kommt ein Teil dieser Führungsebene in Jerusalem zu Esra und macht ihm diese Mitteilung, hey Esra, das Volk Israel, und er macht diese klassische Dreiteilung, Volk, Priester, Leviten, also alle aus dem Volk oder aus jeder Schicht des Volkes ein Teil, hat sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder. Dieses Absondern, Sie kennen das vielleicht aus dem ersten Schöpfungsbericht, da kommt das ganz häufig vor. Wir übersetzen es nur anders. Im ersten Schöpfungsbericht heißt es, er unterscheidet zwischen Licht und Finsternis, zwischen Land und Wasser, zwischen Tag und Nacht. Aber das Wort, das hier steht, er sondert ab. Also eigentlich, er sondert das Licht von der Finsternis ab. Er sondert das Land vom Wasser ab. Also hier haben wir dieses Absondern. Es ist ein Unterschied machen, ein Unterscheiden. Und das heißt, die kommen hier zu Esra und sagen, die eigentliche Aufgabe des Volkes wäre, sie sollten sich unterscheiden von den Völkern der Länder. Haben sie nicht gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Was ist das Gegenteil von unterscheiden? Vermischen. Und das haben wir dann in Vers 2. Denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Das ist das, was passiert ist. So kommen sie zu Esra und machen hier diese Anzeige. Hey, da ist etwas vorgefallen, was nicht hätte sein sollen. Sie haben sich mit den Völkern der Länder vermischt, ganz konkret. Sie haben Ehen geschlossen mit den Völkern der Länder. Das heißt, sie haben sich verheiratet und verschwägert. Also das heißt, für sich und für ihre Söhne haben sie Frauen genommen. Wenn wir in den Zeitgenossen bei Maleachi reinschauen, dann lesen wir da sogar, dass sich manche aus dem Volk von ihrer Frau der Jugend haben scheiden lassen, um dann eine dieser fremden Frauen zu heiraten. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall passiert hier eine Vermischung von dem Volk Israel mit diesen Völkern drumherum. Und dann ist ja, lesen wir das hier mit welchen Völkern? Die ganzen Übersetzungen, ich würde mal behaupten, kommen Sie gerne nachher auf mich zu, wenn ich falsch liege, aber ich habe keine Übersetzung gefunden, bei der das tatsächlich richtig übersetzt wurde. Nämlich so, wie das bei uns übersetzt ist, heißt es, sie haben sich mit den Völkern der Länder, also nicht abgesondert von den Völkern der Länder. Und dann wird impliziert in den deutschen Übersetzungen Doppelpunkt, die da sind. Und dann haben wir diese klassische Liste, die wir aus den Mosebüchern vor allem kennen, mit diesen Völkern, Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern und so weiter. Und da wird eigentlich dieser Doppelpunkt gesetzt. In den deutschen Übersetzungen heißt es also, sie haben sich mit diesen Völkern vermischt. Das Problem ist aber, ein Teil dieser Völker gab es zur Zeit Esra gar nicht mehr. Also wenn es diese Völker nicht gegeben hat, konnten sie sich mit diesen Völkern natürlich auch nicht vermischen. Deswegen ist die Frage, was ist denn tatsächlich hier der Fall? Wie lösen wir das Problem? Wir schauen natürlich in den hebräischen Text und merken, im hebräischen Text haben wir keinen Doppelpunkt, sondern wir haben ein Vergleichspartikel, ein Wie. Und damit haben wir einen Vergleich, der, ich frage mich warum, in den ganzen deutschen Übersetzungen einfach übergangen wird. In den ganzen Bibelkommentaren wird er mit ein paar kleinen Ausnahmen gar nicht erst behandelt. Und habe ich überlegt, aber wenn da ein Vergleich steht, dann muss das doch auch als ein Vergleich übersetzt werden. Aber wie verstehen wir denn diesen Vergleich? Was ist der Vergleich? Esra vergleicht die Völker der Länder auf der einen Seite mit diesen Völkern, die er jetzt in dieser Liste aufzählt. Und bei einem Vergleich gibt es auch immer einen Vergleichsaspekt. Und der Vergleichsaspekt sind die Gräuel. Die Gräuel, die stehen quasi in der Mitte. Das ist das, was die beiden gemeinsam haben und dadurch ein Vergleich auch möglich ist. Und das, was er eigentlich sagt, also wenn man diesen als Vergleich übersetzt, dann heißt es hier, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder abgesondert, wie sie es hätten tun sollen aufgrund ihrer Gräuel, so wie sich die vorherigen Generationen auch nicht abgesondert haben von den Völkern, nämlich, und dann kommt diese Liste. Und damit haben wir diesen Vergleich. Wir müssten diese Übersetzung deutlich länger machen, ganz klar, aber da haben wir diesen Vergleich. Warum macht Esra das? Man könnte sagen, kurz gesagt, das jetzige Volk macht den gleichen Mist wie die vorherigen Generationen. Das jetzige Volk sondert sich nicht ab, wie sie es tun sollten, genauso wie die vorherigen Generationen sich auch nicht abgesondert haben, wie die hätten tun sollen. Und wo liegt das Problem? Und damit sind wir bei diesem Vergleichsaspekt, nämlich diesen Gräuel. Gräuel im Hebräischen Toeba. Toeba heißt erstmal ekelerregend. Ekelerregend, abstoßend. Da werden unterschiedliche Dinge im Alten Testament mit bezeichnet. Auf der einen Seite sind das die unreinen Tiere, die als ein Gräuel, als ekelerregend für Gott bezeichnet werden. Die unreinen Opfer, die falsch sind, die eben Gott nicht dargebracht werden sollten, werden mit diesem Wort bezeichnet. Und da haben wir dann den Schwerpunkt dieser Bezeichnung, sind Praktiken der fremden Völker. Praktiken der fremden Völker, die hier als Toeba, als ekelerregend, abstoßend bezeichnet werden. Und im Kern geht es dabei auf der einen Seite um sexuelle Themen, auf der anderen Seite, und damit haben wir nochmal eine Schwerpunktsetzung innerhalb der Schwerpunktsetzung, um Praktiken, die mit dem Götzendienst zu tun hatten. Praktiken, die mit dem Götzendienst zu tun hatten, wurden als ekelerregend, als Gräuel, als abstoßend bezeichnet. Und das hatte dann die Entwicklung, dass von der Praxis, von diesen einzelnen Praktiken auch direkt auf die Götzen geschlossen wurde. Und dann wurden die Götzen selber auch als Gräuel bezeichnet. So haben wir quasi diese Linie. Und damit sagt Esra, die Gemeinsamkeit liegt in diesen Praktiken oder noch weiter gesagt im Götzendienst. Das heißt, die Völker der Länder aktuell, zur Zeit von Esra, die leben ihren Götzendienst mit all diesen ekelerregenden Praktiken, die damit dazugehören. Genauso wie diese anderen Völker damals, zur Zeit der Väter, zur Zeit der Könige und so weiter, auch ihren Götzendienst hatten und auch mit diesen ganzen Praktiken verbunden waren. Und darin liegt dieser Vergleich. Und dieser Götzendienst, diese Praktiken, die sind jetzt für Gott ekelerregend. Und Gott warnt sein Volk immer wieder, sich mit den Völkern drumherum, sei es jetzt die Völker der Länder, sei es diese Völker, die da jetzt genannt werden, sich mit denen zu vermischen. Und ich möchte einen Text exemplarisch herausgreifen, wo Gott das ganz deutlich macht. 3. Mose 18, ab Vers 26, da heißt es: Ihr aber, ihr sollt meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen halten und ihr sollt nichts tun von all diesen Gräueln. Der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt, denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die vor euch da waren, und das Land ist unrein gemacht worden. Damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht, ebenso wie es die Nation ausgespien hat, die vor euch da war. Denn jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, die Personen, die es tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Und ihr sollt meine Vorschriften halten, damit ihr keine der gräulichen Bräuche übt, die vor euch geübt worden sind. Ihr sollt euch nicht durch sie unrein machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist einer der Texte, in denen das Gott so deutlich macht, sagt, ihr sollt es eben nicht so machen, wie die Nationen, wie diese Völker, die vor euch in diesem Land Kanaan gelebt haben. Ihr sollt es anders machen, ihr sollt euch absondern, ihr sollt einen Unterschied machen, oder man könnte noch ein weiteres Wort mit reinnehmen, nämlich ihr sollt heilig sein. Heilig heißt anders. Nicht so wie alles andere, sondern ihr sollt anders sein, ihr sollt einen Unterschied machen. Ihr sollt euch absondern. Und dann haben wir hier noch eine andere Aufnahme, nämlich aus dem 5. Buch Mose Kapitel 7. Da möchte ich euch auch die ersten 4 Verse lesen, da heißt es: Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter, die Amoriter und die Kanaaniter, die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Nationen größer und stärker als du, und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen. Ein Bund schließen heißt vermischen. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinen Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Da haben wir genau die Begründung, warum Gott sagt, ihr sollt euch absondern, ihr sollt euch nicht vermischen. Und wenn wir in die Geschichte Israels reinschauen, dann merken wir, die haben sich ganz oft nicht daran gehalten. Das hat schon davor angefangen, als sie noch in der Wüste waren. Da kommen diese midianitischen Frauen ins Lager und verführen die Söhne Israels. Und sie lassen sich verführen. Und was passiert? Gott schickt sein Zorngericht über das Volk. Wir lesen das Buch Richter. Und wir lesen ganz am Anfang, wie es heißt, und sie haben von denen welche übrig gelassen. Und da leben noch welche unter ihnen. Und hier ist noch ein Rest übrig. Von dem Volk leben noch welche in diesem Land. Sie haben sie nicht vertrieben, nicht vernichtet und so weiter. Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt zu ihnen, und genau das wird euch zum Fallstrick sein. Genau das wird euch zum Fallstrick werden. Und was lesen wir im Buch Richter? Immer wieder dieser gleiche Zyklus. Sie lassen sich von diesen Völkern zu ihrem Götzendienst verleiten, fallen ab von Gott, sind weg und dann merken sie, hoppla, was ist denn passiert? Wir sind so weit weg von Gott, wir wollen das nicht, wir leiden darunter und dann schreien sie zu Gott und Gott ist gnädig, schickt einen Richter und dann werden sie da wieder befreit. Aber das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich, weil sie sich nicht daran halten. Und natürlich schauen wir auf Salomo mit seinen vielen, vielen Frauen. Und was lesen wir gegen Ende seiner Lebzeit? Haben diese fremden Frauen ihn dazu verführt, ihre Götzen anzubeten. Und Salomo hat ihnen Opfer dargebracht. Und was ist passiert? Gott hat gesagt, weil du das gemacht hast, werde ich das Königtum von dir nehmen und nach dir wird dein Reich geteilt. die haben sich ganz oft nicht daran gehalten. Und ganz, ganz wichtig, es geht hier nicht um irgendeine Art von Rassismus. Von wegen, dieses Volk Israel soll halt unter sich bleiben. Nein, es geht um etwas anderes. In 5. Mose 7, Vers 4, da haben wir es gelesen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Darum geht es. Es geht hier nicht um Rassismus, sondern es geht um eine religiöse Angelegenheit. Dass Gott sagt, ich will dich davor schützen, dass du weg von mir gehst. Das sagt er zu seinem Volk Israel. Ich möchte euch davor bewahren, von mir abzufallen, mich zu verlassen. Schutz davor, dass man eben nicht von Gott wegkommt. Und das ist nicht nur ein alttestamentliches Thema. Wir schauen in das Neue Testament und sehen bei Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 7. Da schreibt er auch über die Mischehen. Ein Ehepartner ist gläubig, der andere nicht. Es ist ein bisschen eine andere Situation. Aber am Ende schreibt er, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Auch hier steht eine Warnung vor dem ungläubigen Partner. Ja, die Situation bei Paulus ist etwas anders. Dass er sagt, ja, da ist einer von beiden gläubig geworden und der andere nicht. Und dann sagt er, bleib. Es sei denn, der ungläubige Partner will sich scheiden lassen, dann lass ihn gehen. Und dann sagt er, denn was weißt du, ob du ihn, ob du sie retten wirst? Und die Warnung steht auch hier aus. Gar nicht erst eine romantische Beziehung, eine Ehe mit einer Person einzugehen, die eben nicht an den Gott Israels, an den wahren Gott, an Jesus Christus glaubt. Was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Denn die Realität zeigt, da gibt es genügend Geschichten, die wir erzählen könnten. Die Realität zeigt, meistens wird der gläubige Partner vom Glauben weggezogen. Das ist die Realität. Man macht sich, wenn man in so einer Situation ist, eine Person interessant findet, die aber nicht an Jesus Christus glaubt, redet man sich das schnell ein und sagt, vielleicht kommt die Person ja durch mich zum Glauben. Ja, es gibt Ausnahmen, bei denen das so passiert. Aber nicht umsonst stellt Gott diese Warnung immer und immer und immer und immer wieder dar und sagt, die Gefahr ist viel zu groß. Verbrenn dir nicht die Finger, geh dieses Risiko nicht ein. Die Gefahr ist viel zu groß, dass am Ende du nicht mehr mit Gott unterwegs bist. Und Gott sagt, damit das nicht passiert, warne ich vor dieser fremdreligiösen Partnerin, Partner. Zurück zu Esra. Das Volk hat sich vermischt. Es ist schon so weit gekommen. Das ist ja nicht, dass das Volk sagt, hey Esra, intervenier mal ganz schnell, bevor das passiert. Nein, es ist schon passiert. Das Volk hat sich vermischt, die Ehen wurden geschlossen, diese Mischehen. Es wird von diesem heiligen Samen gesprochen, eine Aufnahme von Jesaja Kapitel 6, da ist von diesem heiligen Samen die Rede, der am Ende nach dem Gericht übrig bleibt. Und mit diesem Verständnis waren ja die Rückkehrer gekommen. Wir sind genau dieser Rest, dieser heilige Same, der jetzt, wir hören dieses Wort, heilig, abgesondert, unterschieden sein soll von dem Rest. Und dann sagen sie, aber genau ihre Bestimmung haben sie nicht gelebt. Sie haben sich vermischt. Sie sollten heilig sein, sie sollten abgesondert leben, sie sollten einen Unterschied machen und stattdessen haben sie sich vermischt, religiös vermischt. Also die Tür geöffnet für die fremden Götter. Das ist das, was passiert. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Esra darauf? Was ist die Reaktion von Esra? Wir lesen in Vers 3 seine Reaktion, da heißt es, und als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und ich raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Wir haben erstmal eine nonverbale Reaktion von Esra. Einfach eine Abfolge von Handlungen, die er hier beschreibt, wie er reagiert. Und wir merken auch hier wieder, wie wir es auch in Kapitel 8 schon gelesen haben, dass auch wieder hier eine Handlung sein Innerstes ausdrückt. In Kapitel 8 hatten wir das Fasten, was seine innere Haltung ausdrücken sollte. Und hier haben wir eben dieses Zerreißen der Gewänder, das Raufen der Haare und das Ausreißen des Barthaares. und es wird in Vers 5 nochmal wiederholt und dann heißt es, und er saß betäubt da. Das ist die Reaktion. Es zeigt, wie schockiert Esra ist. Wie schockiert er darüber ist, was da tatsächlich vorgefallen ist. Was ist mit diesem Zerreißen der Gewänder zu verstehen? Es gehört zu den klassischen Trauerriten im Alten Testament. Oder müsste eigentlich sagen, zur Zeit des Alten Testaments, denn auch die anderen Völker haben das tatsächlich gemacht. Und es gehört aber auch zu den Reaktionen, wenn Sünde aufgedeckt wird. Wenn Sünde aufgedeckt wird, dann haben wir auch ganz oft diese Rede von dem Zerreißen der Gewänder. Aber es wird nirgends erklärt, was es denn eigentlich damit auf sich hat. Wir haben in der Bibel keine Erklärung dafür, wir haben außerbiblisch keine Erklärung dafür. Und ich habe überlegt, okay, vielleicht können wir eine Erklärung herleiten, was es denn damit auf sich hat. Und da habe ich mal reingeschaut, wo haben wir denn das erste Mal die Rede von Kleidung? Das erste Mal Rede von Kleidung haben wir in 1. Mose Kapitel 3. Nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, haben sie sich bekleidet mit Feigenblättern. Warum? Sie haben erkannt, dass sie nackt waren und haben sich geschämt und haben sich vor Gott versteckt. Es war ein Ausdruck, um die eigene Scham zu verbergen, zu verstecken. Und als sie dann aus dem Paradies rausgeworfen werden, sagt Gott nicht, okay, jetzt tut eure Kleidung wieder weg, ist wieder alles in Ordnung. Nein, er gibt ihnen Kleidung aus Fell, damit sie sich eben nicht schämen müssen. Denn Nacktheit war ein Ausdruck der Scham. Die Kleidung war damit da, dass der Mensch sich nicht schämen musste. Und deswegen haben wir dann auch in Gerichtstexten öfters davon die Rede, dass die Scham entblößt wird. Das heißt, dass die Kleidung weggenommen wird, dass sie wieder in ihrer ganzen Scham, in ihrer Nacktheit dastehen und alle quasi sehen, was die Person verbockt hat, was falsch gelaufen ist. Eine Wegnahme der Kleidung ist ein Gerichtshandeln, denn dann steht die Person in ihrer ganzen Scham da. Sie muss sich dann schämen. Und dann gibt es jetzt eben hier dieses aktive, selbst inszenierte Zerreißen der Kleidung. Es ist ein symbolisches Zerreißen der Kleidung. Die haben sich nicht ihre ganze Kleidung komplett zerrissen und standen dann tatsächlich nackt da, sondern sie haben hier oben angerissen. Sie haben das angerissen und damit eine symbolische Handlung haben sie gezeigt, sie entblößen sich selbst. Das heißt, sie machen es eben nicht wie Adam und Eva, die gesündigt haben, die das erkannt haben, dass sie gesündigt haben und sich dann versteckt haben, ihre Scham bedeckt haben, sondern sie sagen, ich habe gesündigt und ich muss jetzt mit meiner Scham, mit meiner Schuld, muss ich vor Gott stehen. Und ich möchte das nicht verstecken, sondern ich möchte das hier vor Gott ausbreiten, vor Gott offenlegen. Ich muss mich schämen. Das ist das, was damit gesagt wird. Ich muss mich schämen. Sie kommen eben mit der Sünde ganz bewusst vor Gott. Und Esra hat das zum Ausdruck gebracht. Da war Schuld. Und er sagt, und symbolisch zeigt, dass wir müssen mit unserer Schuld jetzt vor Gott kommen. Und nach dieser nonverbalen Reaktion kommt dann auch die verbale Reaktion. Esra bleibt bis zum Abendopfer, das war am späten Nachmittag, bleibt er in dieser sitzenden Haltung, nachdem er sich da die Kleidung zerrissen hat. Und dann zum Abendopfer geht er auf die Knie, breitet seine Hände so zu Gott aus und beginnt zu beten. Wir können jetzt nicht das ganze Gebet heute Abend im Detail anschauen, aber ich möchte die Hauptaspekte nennen. Er beginnt damit, dass er sagt in Vers 6, und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und ich scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Wenn Sie jetzt aufmerksam mitgelesen oder zugehört haben, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, was auffällig in diesem Vers ist. Ich möchte es nochmal betont lesen. Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Wir haben eine Fokussierung auf die erste Person, Singular oder auch Plural. Jetzt denken Sie, und jetzt, wenn ich bete, dann bete ich auch viel in der ersten Person und richte das an Gott. Aber bei Esra ist die Situation eine andere. Bei Esra ist die Situation eine andere, denn das Volk Israel hat gesündigt. Und wer betet? Esra. Esra war aber nicht Teil dieser Gruppe, die sich versündigt haben. Und trotzdem heißt es dann aus Esras Mund, unsere Sünden und unsere Schuld. Das heißt, Esra schließt sich hier mit ein. Er macht keine Distanz von wegen, die sind schuldig geworden, ich nicht, sondern er schließt sich mit ein. Er hätte es ja auch anders machen können. Er hätte es ja so machen können, wie der Pharisäer, von dem Jesus spricht, der im Tempel steht und sagt, danke, dass ich nicht so bin wie der. Mit dem Finger zeigen hätte Esra können, sagen, guck mal, die haben gesündigt, die haben falsch gemacht. Gott, du musst die jetzt bestrafen. Nein, das hat Esra nicht gemacht. Er hat sich selbst mit eingeschlossen. Er stellt sich als mitschuldig dar. Und indem er das macht, stellt er sich in die Fußstapfen von Mose. Denn wenn, ich mache Ihnen Mut, einmal die ganzen Gebete von Mose zu lesen, nachdem das Volk Israel gesündigt hat und Mose dann stellvertretend für das Volk vor Gott kommen muss, wie oft Mose sagt, wir, ich, unsere. Er schließt sich ganz oft auch mit ein und genauso macht es Esra hier auch. Und das, was wir da haben, ist ein Unterschied zu unserer heutigen Zeit. Denn wir heute sind ganz stark individualistisch unterwegs. Nicht nur in der Welt da draußen, sondern auch in unserem Glaubensleben. Es ist mein Glaube, es ist meine Beziehung zu Jesus. Ich muss das mit meinem Jesus ausmachen. Wir sind da ganz stark individualistisch unterwegs, was unser Glauben angeht. Und das auch in Bezug auf die Sünde. Wenn ich gesündigt habe, muss ich das mit meinem Jesus ausmachen. Die Bibel, die war da anders unterwegs. In der Bibel war Glaube immer in eine Gemeinschaft eingebunden. Glaube an Gott ohne eine Zugehörigkeit zum Volk Israel war nicht möglich. Das war undenkbar. Bis ins Neue Testament hinein, deswegen streiten die Apostel dann, was machen wir denn jetzt mit denen, die aus den Völkern zum Glauben kommen? Denn es war nicht denkbar, dass das geht. Sie gehörten zu einer Gemeinschaft. Und im Neuen Testament wird es dann eben umgewandelt. Er sagt, Glaube an Jesus Christus heißt, ich gehöre zur Gemeinde. Gemeinde war keine Option, wo ich sage, wenn es mir nicht passt, dann lasse ich es halt bleiben. Nein, Gemeinde ist Programm seit dem Neuen Testament. Gemeinde ist Programm. Wenn Sie jetzt hier sitzen und sagen, ich habe keine Gemeinde, dann wissen Sie, was Sie machen sollen. Eine Gemeinde suchen. Denn an Jesus glauben ohne eine Gemeinde ist biblisch nicht denkbar. Und das Zweite, Sünde hat Auswirkungen auf das ganze Volk. Das sehen wir sehr stark im Alten Testament. Sünde hat Auswirkungen auf das ganze Volk. Ich möchte ein Beispiel rausgreifen aus der Landnahmezeit. Die kommen, nehmen Jericho ein und dann haben wir danach die Geschichte von Achan, der eben sich versündigt hat, der an dem Gebannten des Herrn sich versündigt hatte. Und wer muss die Konsequenzen tragen? Das ganze Volk. Das ganze Volk erleidet dann die Niederlage. Es sterben in der nächsten Schlacht Leute, weil sich eine Person versündigt hat. Und wir sagen, wie kann das denn sein? Es muss doch nur diese eine Person bestraft werden. Nein, Sünde betrifft das ganze Volk. Sünde betrifft auch die Gemeinde. Paulus verwendet ganz bewusst dieses Bild vom Leib. Die Gemeinde ist ein Leib und jeder Einzelne, der zur Gemeinde gehört, ist ein Teil dieses Leibs. Und wenn ein Teil des Leibes leidet, leidet der ganze Leib. Und ich möchte hinzufügen, wenn ein Glied des Leibes an der Sünde leidet, dann leidet der ganze Leib. Die Sünde, die im stillen Kämmerlein passiert, die hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Ich möchte das mal runterbrechen, nur im ganz, ganz Kleinen. Wenn Sie auf dem Weg der Sünde unterwegs sind, dann verändert das als erstes natürlich Sie persönlich. Ihr Denken, Ihr Handeln, Ihr Umgang mit Menschen. Und als diese veränderte, von der Sünde geprägte Person kommen Sie in die Gemeinde. Und das verändert Gemeinde, weil das Ihren Umgang in der Gemeinde verändert. Und wenn wir jetzt in menschlichen Maßstäben gesprochen schlimmere Sünden denken, dann ist das offensichtlicher, was für Konsequenzen eine solche Sünde für die ganze Gemeinde hat. Ich möchte da keine ganz konkrete nennen, aber ich glaube, dass wir solche Sünden auch im Kopf haben und wissen, was für Auswirkungen das auf eine Gemeinde haben kann. Ja, natürlich, und das dürfen wir natürlich nicht ausklammern, natürlich ist die Sünde vergeben. Das ist am Kreuz passiert. Wenn sie sündigen, aber eine Jesus-Beziehung haben, dann ist diese Sünde am Kreuz getragen. Aber trotzdem verändert ihre alltägliche Sünde sie, wenn sie dieser Sünde Raum in ihrem Leben geben. Und vielleicht hilft es ihnen, den Gedanken mit reinzunehmen in ihren persönlichen Kampf gegen die Sünde, zu sagen, welche Auswirkungen könnte das denn jetzt auf meine Gemeinde haben, wenn ich tatsächlich dieser Sünde Raum gebe? Welche Auswirkungen hat das auf meine Gemeinde? Und aber hier steckt noch ein zweites drin. Wann haben Sie es denn dann das letzte Mal gemacht, wie Esra? Wir sind in unserer Zeit ja ganz stark darin, mit dem Finger auf die Sünde zu zeigen. Guck mal, was Person XY wieder verbockt hat. Es ist vielleicht mal wieder dran, es so zu machen wie Esra. Und sagen, es ist nicht seine Sünde, es ist unsere Sünde. Und ich komme stellvertretend vor Gott. Wann haben Sie denn das letzte Mal die Sünde Ihrer Gemeinde vor Gott gebracht? Und das heißt, welche Sünde meiner Gemeinde? Hey, wir sind alle sündige Menschen und gehen in Gemeinde, also haben wir auch Sünde in der Gemeinde. Und dann ist unsere Aufgabe, das auch vor Gott zu bringen. Die Sünde der Gemeinde. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf Einzelne zu zeigen, sondern zu sagen, nein, wir müssen gemeinsam unsere Sünde vor Gott bringen. Zurück zu Esra. Wenn wir sein Gebet inhaltlich anschauen, dann haben wir das, wie wir es ansonsten auch im Alten Testament haben. Er greift als erstes die Sünde der vorherigen Generationen auf. Nicht, auch hier nicht als Distanz, guck mal, hier die Väter, was die gemacht haben und das waren die Konsequenzen, sondern auch hier wieder mit reinnehmen. Das ist unsere gemeinsame Schuld. Und er sagt, diese Sünde der vorherigen Generationen, unsere Schuld hat dazu geführt, dass wir ins Exil geschickt wurden, dass dann diese babylonische Gefangenschaft kam. Und dann haben wir ab Vers 10 diese Aktualisierung dann auf seine Zeit, wo er dann eigentlich sagt, die Rückkehrergeneration ist ja nicht besser. Das sind ja nicht nur die Väter damals gewesen. Nein, wir sind nicht besser. Auch wir haben die Gebote verlassen. Wir haben uns vermischt mit den Völkern drumherum, nämlich in erster Linie auf religiöser Ebene. Wir haben dem Götzendienst die Türen geöffnet, obwohl wir dem Götzendienst die Türen zumachen sollten. Das Volk, das jetzige Volk zur Zeit von Esra, hat genauso gesündigt wie die Väter. Und damit stellt Esra hier wieder einen Vergleich her. Er vergleicht die Rückkehrer mit den vorherigen Generationen. Und er sagt, die Konsequenz bei den vorherigen Generationen war das Exil. Und er befürchtet, genau diese Konsequenz könnte jetzt wiederkommen. Weil wir genauso gesündigt haben, weil wir genauso vor Gott gescheitert sind, könnte jetzt genau diese Konsequenz wiederkommen, nämlich ein zweites Exil. Und man muss ja sagen, das Exil, das war die größte Katastrophe für das Volk Israel im Alten Testament. Und deshalb reagiert Esra hier auch so drastisch. Ein zweites Exil, das wollte man nicht. Das durfte nicht passieren. Und eigentlich, sagt Esra, kommt es noch schlimmer. Eigentlich muss es noch schlimmer kommen. Nicht nur ein Exil 2.0, nein, er sagt, eigentlich, in Vers 14, eigentlich musst du da nicht gegen uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass kein Rest und keine Rettung mehr bleiben. Das ist das, was Esra vor Augen hat. Wenn schon bei den ersten die Konsequenz das Exil war, bei den vorherigen Generationen die Konsequenz das Exil war, wie viel schlimmer muss das jetzt für uns sein? Warum, Esra, warum muss das denn jetzt schlimmer sein? Und damit haben wir ein zweites Hauptelement, das Esra nennt, in Vers 8. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Er hat uns Gerettete übrig gelassen und uns einen Zeltpflock gegeben an unserer heiligen Stätte. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt in unsere Knechtschaft. Die Rückkehr aus dem Exil, sagt Esra, war einzig und allein durch die Gnade Gottes möglich. Was hat das Volk Israel denn gemacht, dass dieser Kyros aufgestanden ist und gesagt hat, ihr dürft wieder nach Hause gehen? Nichts. Was hat das Volk gemacht, dass dieser zweite Tempel wieder stand? Nichts. Nein, sogar noch schlimmer, die waren 18 Jahre davon selber wieder auf ihren eigenen egoistischen Wegen unterwegs. Was haben sie denn gemacht, dass sie diese Unterstützung von den ganzen persischen Königen bekommen haben? Nichts. Alles einfach nur Gnade. Einfach nur Gnade von Gott, dass sie das so geschenkt bekommen haben. Denn das Volk hatte sich ja nicht gebessert. Nein, das war genauso sündig unterwegs wie die Generation, die ins Exil geschickt wurde. Sie haben diese Gnade Gottes erlebt und dann sagt Esra, und trotzdem, dass sie diese Gnade erlebt haben, fallen sie jetzt zurück. Zurück in diese alten Muster, schon wieder. Zurück in diese Sünde, schon wieder. Denn wenn wir die Geschichte Israels lesen, was lesen wir denn? Wir lesen durchweg eine Geschichte des Abfalls von Gott. Sie erleben so oft Gnade. Auszug aus Ägypten. Gott befreit sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten. Und was lesen wir kurz danach? Wie sie um dieses goldene Kalb tanzen. Eine Riesengnade erlebt und wieder scheitern. Sie bekommen das Manna. Sie bekommen die Wachteln. Und was ist als nächstes? Sie murren darüber, dass sie nichts zu trinken haben. Sie beschweren sich wieder, sie bekommen Gnade und fallen wieder zurück. Immer und immer wieder. Und wir lesen das und fragen, wie kann das denn sein? Haben die es denn nicht gecheckt? Und wir schauen in unser Leben und denken so, haben wir es eigentlich gecheckt? Wie oft erleben wir denn die Gnade Gottes und erleben dann auch kurz danach, dass wir wieder zurückfallen? Dass wir wieder in die gleichen alten Muster fallen, wieder dem alten Menschen dienen, obwohl wir doch eigentlich schon längst als neuer Mensch unterwegs sind. Esra fragt eigentlich, habt ihr es nicht gelernt aus der Geschichte? Habt ihr es nicht gelernt aus der Geschichte? Und so endet er sein Gebet in Vers 15. Herr Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind als Gerettete übrig geblieben, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich, vor dir zu bestehen. Am Ende ruft Esra nochmal Gott an. Und er erinnert Gott an eine seiner zentralen Eigenschaften, denn er sagt, du Gott, du bist gerecht. Ja, Gott ist gerecht, aber das Interessante ist, wie er das begründet. Er begründet das dann damit, dass er sagt, denn wir sind als Gerettete übrig geblieben. Moment mal, hat er nicht, was heißt es in Vers 8? Er hat uns Gerettete übrig gelassen, als Zeichen seiner Gnade. Als Zeichen seiner, und hier heißt es, du bist gerecht, denn du hast uns Gerettete übrig gelassen. Das heißt, das, was Esra hier sagt, ist, Gott, deine Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass du gnädig bist. Das widerspricht sich bei uns, Gerechtigkeit und Gnade, das sind bei uns oft Gegensätze. Aber Esra sagt, nein, die Gnade ist ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Gott, deine Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass du gnädig bist. Und Esra hofft, indem er Gott in dieser Weise an seine Gerechtigkeit erinnert, macht er deutlich, und Gott, ich hoffe, dass du genauso gerecht bist, wie vor 80 Jahren, als wir aus dem Exil zurückkehren durften. Nämlich, dass du wieder deine Gnade zeigst. Dass du wieder deine Gnade zeigst. Esra hofft hier auf die Gnade, denn er weiß am Ende, denn bei einem solchen Verhalten, also bei einer solchen Sünde, ist es unmöglich, vor dir, Gott, zu bestehen. Es sei denn, du bist gnädig. Es sei denn, du bist gnädig. Er hofft auf die Gnade Gottes. Und das, was Esra hier macht, er hält ja keine Predigt. Er hält ja keine Predigt an das Volk. Nein, er betet. Er betet, und indem er hier betet, macht er genau das, was er sagt. Und ich stelle jetzt mich entblößt, er hat die Kleider zerrissen, entblößt vor Gott. Das heißt, ich bekenne vor Gott die Schuld unseres Volkes. Und ich hoffe, dass er genau deswegen gnädig ist. Kommt Ihnen das bekannt vor? Aus dem ersten Johannesbrief vielleicht? Kapitel 1, Vers 9. Was steht denn da? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist doch das, was Esra macht. Er bekennt die Sünde des Volkes und hofft, ja, Esra hofft auf die Gnade. Und wir, Wir leben nach Christus. Wir leben schon, da ist die Gnade schon passiert. Da ist das Kreuz schon vor uns. Das heißt, wir hoffen nicht mehr auf die Gnade, sondern wenn wir mit unserer Sünde vor Gott kommen, dann dürfen wir genau darauf setzen, dass Gott nämlich gnädig ist. Wir dürfen nicht darauf hoffen, sondern wir dürfen Gott dafür danken und sagen, Gott, danke, dass diese Sünde von mir, von uns als Gemeinde, dass die am Kreuz getragen wurde und dass ich nicht ein zweites Exil befürchten muss, sondern dass ich sehen darf, und du bist gnädig. Und damit ist das Gebet von Esra zu Ende. Er hofft auf die Gnade. Wie er dann mit der Sünde im Volk umgeht, ist ja ein Thema, das betrifft ja auch die menschliche Ebene. Das ist ja nicht nur eine Sünde gegen Gott, sondern da sind ja Ehen geschlossen worden. Mischehen. Wie Esra damit umgeht, das wollen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Aber bis dahin wollen wir das mitnehmen. Diese Warnung. Diese Warnung vor der religiösen Vermischung. Und das ist natürlich etwas, das vor allem, nicht nur, aber vor allem die Jüngeren unter uns betrifft, die eben noch nicht verheiratet sind. Diese Warnung, Finger weg vor einem ungläubigen Partner. Das zweite, Sünde ist keine Privatsache. Überlegen Sie, die Sünde im stillen Kämmerchen, Sie wissen ganz genau, was das bei Ihnen der Fall ist. Welche Auswirkungen hat das denn auf Gemeinde? Wie verändert das Sie und wodurch verändern Sie dann Gemeinde? Und das dritte, vielleicht ist mal wieder dran, die Sünde in meiner Gemeinde nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern zu sagen, Gott, ich komme vor dich. Wir als Gemeinde, auch wenn es nur Einzelne sind, aber wir als Gemeinde sind schuldig geworden und wir wollen dir diese Schuld hinlegen. Und in all dem sagen und Gott, du bist gerecht. Nämlich, du bist gnädig. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort in Esra. Wir danken dir, dass Esra so reagiert hat, wie er reagiert hat. Auf diese Warnung, dass wir da erneut diese Warnung sehen vor der religiösen Vermischung. Du siehst, dass das auch in unserer Zeit ein Riesenthema ist. Und wir bitten dich, dass du einfach da auch da Bewahrung schenkst. Du siehst auch in unseren Gemeinden junge Menschen, die da in Gefahr stehen, eine solche religiöse Vermischung vorzunehmen. Und du kannst auch da nochmal ganz deutlich diese Warnung aussprechen und auch davor bewahren, dass das tatsächlich dazu kommt. Denn du willst nicht, dass wir durch ungläubige Partner von dir weggezogen werden. Und Herr, wo wir mit Sünde zu kämpfen haben, schenke uns das Bewusstsein, dass das keine Privatsache ist, sondern dass das Auswirkungen hat auf die Gemeinde, in die wir gehen. Einfach weil wir dann als sündige Menschen in die Gemeinde gehen und dadurch unsere Gemeinde verändern. Und hilf, dass einfach dieser Gedanke uns auch in dem Kampf gegen die alltägliche Sünde helfen kann. Und Herr, wo wir als Gemeinde schuldig geworden sind, wo wir Sünde in unseren Gemeinden haben, wo Einzelne in unseren Gemeinden schuldig geworden sind, da wollen wir auch wieder ganz neu das lernen, diese Schuld nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern sie vor dir hinzulegen, vor dich zu bringen und zu wissen, dass du gerecht bist und dass du deine Gnade zeigst. Danke für diesen Text aus Esra 9. Danke, dass wir da heute Abend einfach tiefer reinschauen dürfen. Und wir bitten dich, dass das einfach in den nächsten Tagen nachwirkt und wir uns da einfach Gedanken machen, wo das ganz konkret für uns persönlich wird. Wo du uns das persönlich machen willst, uns ansprechen möchtest. Danke, dass du das tust und dass wir darauf hoffen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass kein Wort, das von dir kommt, leer zurückkehrt. Wir beten dich an. Amen.